Ich habe heute einen Predigttext aus Johannes 11 auf der Seite 176 in unserer guten alten Lutherbibel. Ich habe es überschrieben mit die fremde und wunderbare Liebe Jesu. Ich lese Johannes 11, Vers 1 bis 6. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethanien in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war, die den Herrn gesalbet hatte mit Salben und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Dieselbigen Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörete, sprach er: Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehret werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörete, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, da er war. Bevor wir uns mit dem Text beschäftigen, möchte ich etwas sehr Wichtiges klar machen. Jesus ist Gott selber. Jesus ist der allmächtige Gott. Er hat mit seinem kräftigen Wort diese Welt aus dem Nichts erschaffen. Nichts ist von selber oder durch Zufall entstanden. Jesus war schon immer da und er wird auch immer da sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist unfassbar groß. Er ist von großer Kraft. Er regiert das Weltall und alle Dinge. Auch wohnt Jesus im himmlischen Licht und er ist heilig und rein und er duldet keine Sünde und er vernichtet alles, was böse, stolz, egoistisch oder gegen Gott selber gerichtet ist. Und Jesus braucht niemand, er ist auf keinen von uns angewiesen. Und Jesus als der allmächtige Gott wohnt in keinem Haus, das Menschen bauen können. Kein Mensch kann dem bedürfnislosen Gott etwas geben, auf das er angewiesen wäre oder das er braucht. Und dennoch hat Gott diese Welt und uns Menschen aus freier Liebe zu uns erschaffen. Jesus schuf uns ihm ähnlich, weil er mit uns Gemeinschaft haben wollte. Aber wir Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, das Böse, die falschen Versprechungen Satans mehr als das, was Gott in seiner Liebe für uns gewollt hat. Dies hat für alle Menschen katastrophale Folgen, weil jeder Mensch sein Leben vor Gott verantworten muss. Deshalb wird jeder Mensch von Jesus in die Hölle geworfen, wenn er keine Vergebung hat. Im Gericht Gottes hilft dir nur Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist und mit seinem teuren Blut deine Sünde bezahlt hat. Jesus tat das nur aus Liebe zu jedem von uns. Es gab keine andere Motivation. Mir ist wichtig, dass wir gleich am Anfang dieser Predigt unser selbstgemachtes, falsches Gottes- und Jesusbild beerdigen, weil das unser Leben in die Irre führt, weil das immer eine Lüge und Erfindung Satans ist. Heute geht es, wie ich es hier geschrieben habe, um die fremde und gleichzeitig wunderbare Liebe Jesu zu uns Menschen. Die Liebe Jesu ist uns oft fremd, weil wir Menschen nicht Jesus und sein Reich und seine Herrlichkeit lieben. Stattdessen lieben wir diese Welt, das, was diese Welt zu bieten hat. Obwohl uns die Liebe zur Welt immer zu falschen Entscheidungen führt und am Ende garantiert uns immer enttäuscht und leer zurücklässt. Deshalb fordert uns Johannes in 1. Johannes 2 dazu auf, diese Welt nicht zu lieben. Und Johannes begründet das auch. Er sagt in 1. Johannes 2, 15 bis 17, wir lesen diese Verse öfters bei uns, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergehet mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibet in Ewigkeit. Dieser Vers richtet sich an alle Kinder Gottes, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und Johannes sagt ganz klar, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann sagt Johannes deutlich und unmissverständlich, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn wer diese Welt lieb hat und das, was die Welt zu bieten hat, der wird scheitern und am Ende seines Lebens vor einem Scherbenhaufen stehen. Johannes begründet das auch. Er sagt, denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Fleischeslust ist ungezügelter körperlicher Genuss. Die Befriedigung deiner Gefühle. Freie Sexualität. Eigene Bequemlichkeit, eigenes Wohlergehen wird zum Gott erhoben. Augenlust ist die totale Konzentration auf äußere Schönheit. Richtig ist, was toll aussieht und nicht das, was Gott will. Hoffärtiges Leben, Stolz, Hochmut und die Arroganz der Menschen, die in uns allen ganz tief drinsteckt. Dieses hoffärtige Leben, dieser Stolz und Hochmut macht sich selber zum Maß aller Dinge. Und Johannes macht ganz klar, wer das liebt, Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben, der ist nicht von Gott dem Vater, sondern der unterwirft sich dem Gott dieser Welt und das ist der Satan. Und wir Christen wissen, dass das uns allen passiert und dass wir mit dieser Haltung sehr viel Not und Leid über unser Leben bringen. Viele Christen verstehen das nicht. Ungezügelter körperlicher Genuss, reine Konzentration auf das Äußere und Schöne, verbunden mit der Arroganz, die in uns allen steckt, ist die maximal mögliche Selbstzerstörung für jeden Menschen. Und dann sagt Johannes, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibe in Ewigkeit. Das zeigt die ganze Sinnlosigkeit eines Lebens und eines Christseins, das sich nur auf die Götter dieser Welt konzentriert. Denn alles vergeht. Wenn du auf dem Sterbebett liegst und dein Leben vor Gott verantworten musst, dann ist aller körperlicher Genuss, jede Konzentration auf das Äußere und Schöne, jede Arroganz endgültig vorbei. Und alles, was dir in dieser Welt so wichtig war, ist schlagartig vollkommen wertlos und sinnlos geworden. Und dann begreifst du, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dann machst du dir große Vorwürfe, warum dir ein Leben zur Ehre Gottes nicht wichtiger war als alles, was in der Welt ist. Und das waren Fleischeslust, Augenlust und hoffärtiges Leben. Und heute geht es um die fremde und gleichzeitig wunderbare Liebe Jesu zu uns Menschen. Die Liebe Jesu erscheint uns nur deshalb fremd, weil wir manchmal von Jesus erwarten, dass ihm unser irdisches, vergängliches Leben wichtiger ist als alles, was im Himmel bei Jesus auf uns wartet. Aber Jesus hat bei allem, was er tut, immer die Ewigkeit im Blick. Jesus will, dass wir für den Himmel leben. Jesus will, dass wir seinen Willen tun, koste was es wolle. Er will, dass wir ihn lieben und zu seiner Ehre leben, egal ob wir noch am Leben sind oder bereits im Sterben liegen. Und Jesus ist der Einzige, der uns so geliebt hat, dass er unser Leben zu seiner Ehre mehr als verdient hat. Wenn wir für Jesus leben, dann ist das das Mindeste, was wir tun können, nachdem, dass wir Jesus einfach alles geben, was wir haben. Er hat so viel für uns getan. Oft ist uns Christen das nicht bewusst. Aber die Liebe Jesu, der Gott selber ist, ist das Größte, das Wunderbarste, das Schönste, was uns Menschen jemals passieren konnte. Und die Bibel ist ein einziger Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Die Liebe zu dir und mir zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Viele Geschichten und Verse bringen die Liebe Gottes zu uns verlorenen und sündigen Menschen zum Ausdruck. Nur der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz für unsere Schuld und Sünde hat unsere Erlösung und Vergebung möglich gemacht. Ohne die Vergebung Jesu kommen alle Menschen in die Hölle. Wir müssen nur bereit sein, Buße zu tun und Jesus um Vergebung zu bitten. Und dann müssen wir Jesus als unseren Herrn und Heiland im Glauben annehmen. Die Buße zu Gott und der Glaube an Jesus schenken uns Vergebung und ewiges Leben. So steht es in Apostelgeschichte 20, Vers 21. Als Jesus für uns starb, da hat er die größtmögliche Liebe und Hingabe für uns sündige Menschen vollbracht. Es gibt keine größere Liebe, als für einen anderen zu sterben. Das hat Jesus für jeden getan, der zur Buße und Bekehrung bereit ist. Johannes 3, Vers 16, dieser bekannte Vers. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebet. Es war nichts als Gottes unendliche Liebe, dass Jesus gestorben ist, damit wir nicht in der Hölle verloren gehen, sondern ewiges Leben im Himmel haben. 1. Johannes 4, 9 bis 10. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin entstehe die Liebe, nicht dass wir Gott geliebet haben, sondern dass er uns geliebet hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus wurde gesandt als der Sohn des lebendigen Gottes, damit wir Vergebung und Versöhnung für unsere Sünden haben können. Und jeder, der Buße tut und zur Bekehrung bereit ist, der bekommt für immer den Geist Gottes und er ist für alle Ewigkeit gerettet. Egal, was er tut, egal, wie oft er noch versagt. Die Vergebung Jesu bringt jeden, der sie annimmt, in den Himmel. Jesus allein gibt ewiges Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der wird nach seinem Tod sofort in den Himmel kommen. Die Liebe Jesu, der sein Leben für uns gelassen hat, ist das Wunderbarste, das Größte, das Schönste, was uns Menschen jemals passieren konnte. Deshalb wollte Paulus nur noch für Jesus leben. Deshalb sagte Paulus, der den Galaterbrief geschrieben hat, in Galater 2, Vers 20, ein sehr wichtiger Vers, er sagt, ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben. Paulus sagt, ich lebe nur noch für Jesus, nicht mehr für mich selber. Was ich will, ist zweitrangig. Das Einzige, was zählt, ist dein Leben zur Ehre Gottes. Ich will Jesus nachfolgen. Meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, mein ganzes Leben soll Jesus gehören. Ich will Menschen zu Jesus bringen und ihnen von der wunderbaren Vergebung durch Jesus erzählen. Ich lebe im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Und warum machte Paulus das? Er sagt, weil Jesus mich geliebet hat. Weil Jesus sich selbst für mich dargegeben hat. Paulus wird hier sehr persönlich. Meines Wissens ist das die einzige Stelle in der Bibel, in der der Autor eines biblischen Buches sagt, der mich geliebt hat. Normalerweise lesen wir oft in der Bibel, dass Gott uns geliebt hat. Aber hier wird Paulus sehr persönlich über Jesus, indem er sagt, er hat mich geliebt. Jesus, der Sohn Gottes, hat mich geliebt. Mich. Er hat sich für mich gegeben. Hast du das verstanden? Jesus liebt dich mit einem ganzen Leben. Die Liebe Jesu zu uns ist unvorstellbar kostbar. Sie ist kostbarer als deine Gesundheit. Sie ist kostbarer als das Leben hier auf dieser Erde. Die Liebe Jesu bringt dich in den Himmel. Und jetzt lasst uns die heutige Geschichte anschauen, in der die fremde und gleichzeitig wunderbare Liebe Jesu zu uns Menschen sichtbar wird, damit wir es lernen, für den Himmel zu leben und nicht für diese vergängliche Erde. Erstens Krankheit und Not im Leben eines Gläubigen. Johannes 11,1: Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethanien in dem Flecken Marias und ihrer Schwester Martha. Die drei Personen, Lazarus, Martha, Maria, von denen hier berichtet wird, waren für Jesus keine Unbekannten. Alle drei Personen waren leibliche Geschwister. Sie waren nicht verheiratet und lebten zusammen. Sie wohnten in Bethanien. Bethanien lag ganz in der Nähe von Jerusalem, nur circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Lesen wir in Vers 18, 15 Feldwegs. Aus den biblischen Berichten im Johannes- und Lukas-Evangelium wissen wir, dass Jesus öfters bei Maria, Martha und Lazarus gewesen ist. Gerne kam Jesus dort vorbei, um sich auszuruhen und Gemeinschaft zu haben. Aber plötzlich wurde Lazarus krank. Es muss eine schlimme Krankheit gewesen sein. Maria und Martha wussten gleich, dass das eine ernste Sache ist. Und dann lesen wir in Vers 2, Maria aber war, die den Herrn gesalbet hatte mit Salben und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Derselbigen Bruder Lazarus war krank. In unserer Bibel steht Vers 2 in Klammern. Es ist quasi eine Randbemerkung, die wir müssen wissen, die wir wissen müssen und die an dieser Stelle wichtig ist. Maria, die Schwester von Lazarus, salbte den Herrn mit Salböl und trocknete seine Füße mit ihren Haaren ab. Bemerkenswert ist, dass diese Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht passiert war. Es geschah erst im nächsten Kapitel, Anfang Johannes 12. Johannes greift also auf etwas vor, das noch gar nicht geschehen war. Johannes bezieht die Salbung Jesu in den gegenwärtigen Moment seines Schreibens mit ein und er sagt damit, das ist die Maria, von der ich hier spreche. Warum tut er das? Offensichtlich, weil dieser Moment der Salbung und des Abtrocknens mit ihren Haaren so außergewöhnlich liebevoll war. Johannes will die besondere Liebesbeziehung zwischen Jesus und Maria in den Vordergrund rücken. Das Salböl, das Maria für Jesus gebraucht hat, war ungeheuer wertvoll. Es hatte den Wert eines Jahresgehaltes. So etwas tut nur jemand, der Jesus wirklich innig geliebt hat. Dazu kam die ganze Handlung der Salbung Jesu durch Maria. Maria, ihr müsst euch das vorstellen, sie kniete vor Jesus und sie weinte. Und dann salbte sie seine Füße mit ungeheuer wertvollem Salböl und trocknete Jesu Füße mit ihren Haaren ab. So eine Situation war wirklich außergewöhnlich. Viele hatten es mitbekommen. Hier war wirkliche Liebe im Spiel. Und ich bin mir sicher, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruhte. Maria liebte Jesus und Jesus liebte Maria von ganzem Herzen. Zweitens, wir gehen zu Jesus mit unserer Krankheit und Not. Johannes 11,3. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Jesus musste über einen Boten informiert werden, weil er im Augenblick nicht in der Nähe war. Denn Lazarus war für Jesus nicht irgendjemand. Das wussten die beiden Schwestern. Sie ließen Jesus ausrichten, Herr, den du lieb hast, der liegt krank. Was für eine wunderbare Beschreibung der Beziehung zwischen Jesus und Lazarus. Jesus liebte Lazarus, das wusste Martha und Maria. Jesus liebte diese Familie ganz besonders. Lazarus war kein flüchtiger Bekannter. Er war ein echter, geliebter Freund und Bruder. Das dürfen wir auch wissen, wenn wir zu Jesus gehören und sein Kind geworden sind. Jesus liebt uns, egal wie es uns geht. Die Not und Krankheit unseres Lebens heißen niemals, dass Jesus uns nicht lieb hat. Das ist eine Lüge Satans. Oder dass Jesus uns vergessen hätte. Drittens, Krankheit und Not zur Ehre Gottes. Johannes 11, Vers 4. Da Jesus das hörte, sprach er, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch geehret würde. Jesus erklärt, warum Lazarus krank geworden ist. Und Jesus macht klar, bei dieser Krankheit geht es nicht um den Tod. Obwohl wir aus der Geschichte wissen, dass Lazarus später wirklich gestorben ist. Bei dieser Krankheit geht es um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass der Sohn Gottes dadurch geehret würde. Die Krankheit des Lazarus soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Es geht nicht in erster Linie um den Tod. Es geht vor allem anderen um die Ehre und Verherrlichung Gottes. Jesus sagt das, obwohl er ganz genau weiß, dass Lazarus sterben wird. Jesus weiß alles. Und trotzdem geht es in dieser Situation darum, die Herrlichkeit und Schönheit und Größe Gottes zu zeigen. In Johannes 9 lesen wir von einem Blindgeborenen, den Jesus gesund gemacht hat. Johannes 9, Vers 2 bis 3 lesen wir, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündiget, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündiget noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Jesus wollte an dem Blindgeborenen zeigen, wie groß er ist. An dem Blinden sollten die Werke Gottes offenbar werden. Und hier geht es um eine Blindheit zur Ehre Gottes. Allerdings ging es bei Lazarus um eine Krankheit, die zum Tod geführt hat. Das war wesentlich schlimmer. Aber beides sollte zur Ehre Gottes dienen und Jesus verherrlichen. Als Paulus im Gefängnis war und nicht wusste, ob er tot oder lebendig aus dem Gefängnis herauskommt, sagt er in Philipper 1, Vers 20, wie ich endlich warte und hoffe, dass ich in keinerlei Stück zuschanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepreiset werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Paulus ist um des Glaubens willen ins Gefängnis gekommen. Und was sagt er in dieser völlig ausweglosen Situation? Paulus will auch in dieser schweren Situation nicht scheitern oder zu Schanden werden, sondern er will Jesus verherrlichen. Um ihn geht es. Er soll groß herauskommen, egal ob er tot oder lebendig aus dem Gefängnis herauskommt. Denn am Ende geht es um den Himmel, um ein Leben zur Ehre Gottes. Das ist das Einzige, was zählt, wenn unser Leben auf dieser Erde vorbei ist. Und nur so können wir die nächsten zwei Verse in Johannes 11 verstehen. Viertens, vertraue der Liebe Jesu, auch wenn du nichts mehr verstehst. Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Immer wieder geht es um die Liebe Jesu zu Martha, Maria und Lazarus. Wir haben vorher in Galater 2,20 gelesen, wie Paulus sich gefreut hat an dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat. Wir alle wissen, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sogar für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir Vergebung haben und in den Himmel kommen. Johannes will uns klar machen, dass alles, was jetzt kommt, von der Liebe Gottes getragen wird. Das ist die Zusammenfassung dessen, was die Verse vorher gesagt haben. Vers 2, Maria salbte aus inniger Liebe die Füße Jesu. Vers 3, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Auch hier ist von der Liebe zu Lazarus die Rede. Und jetzt Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Öfters kann man es eine nicht sagen, oder? Sicherlich betont Johannes die Liebe Jesu zu Martha, Maria und Lazarus, weil er ganz genau weiß, dass das, was jetzt geschehen wird, nicht wie die Liebe Gottes aussieht. Nur wer verstanden hat, dass alle Werte und Schätze dieser Welt nichts sind im Vergleich zu dem, was im Himmel auf uns wartet, der kann das, was jetzt kommt, noch positiv sehen. So sagt es Paulus in Römer 8,18. Er sagt, denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbaret werden. Wer diesen Blick auf die Herrlichkeit im Himmel hat, der ist ein wirklicher freier Mensch, egal was kommt. Wer so über den Himmel denkt, der wird von keinem Leid und keiner Not in dieser Welt bedroht. Auch der Tod schockt ihn nicht. Denn er weiß genau, dass das, was im Himmel an unvorstellbarer Herrlichkeit auf uns wartet, mit allem, was wir hier auf der Erde erleben und haben, auch nicht im Ansatz verglichen werden kann. Paulus sagt, dieser Zeit Leiden und seien sie noch so schlimm und noch so brutal, sind wertlos. Sie sind es nicht wert, verglichen mit der unvorstellbaren Herrlichkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der im Himmel auf uns wartet. Und jetzt hören wir, wie Jesus reagiert, als er gehört hat, dass Lazarus krank war. Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage an dem Ort, da er war. Jesus wusste ganz genau, wie schlimm die Krankheit des Lazarus war. Und Jesus entscheidet sich, so lange zu warten, bis Lazarus gestorben war. Jesus wartet so lange, bis Lazarus ganz sicher tot war. Aus Johannes 10,40 wissen wir, dass Jesus am Ostufer des Jordans war, bevor er sich nach Bethanien zu Lazarus aufgemacht hat. Das waren circa 40 Kilometer entfernt und entsprach mindestens einer Tagesreise zu Fuß. In Johannes 11,3 schickten Maria und Martha Jesus einen Boten, um Jesus über die Krankheit des Lazarus zu informieren. Danach blieb Jesus noch 2 Tage an dem Ort. So kommen wir mit der Rückkehr zu Fuß auf 4 Tage insgesamt. Ein Mensch, der schon 4 Tage tot war, hatte wirklich keine Chance, jemals wieder zum Leben zu kommen. Vor allem die Feststellung in Vers 39, dass er schon stinkt, zeigt, wie endgültig der Tod des Lazarus gewesen ist. Die ganze Geschichte macht klar, Jesus lässt Lazarus absichtlich sterben. Ich bin mir sicher, dass das für Maria und Martha nur sehr schwer zu verkraften war. Vielleicht denkst du jetzt, das war nicht so schlimm, weil Lazarus nach 4 Tagen von Jesus ja wieder auferweckt und aus dem Grab geholt wurde. Aber da irren wir uns gewaltig. Es war alles sehr schlimm für Maria und Martha. Sie haben ihren Bruder Lazarus sterben sehen. Sie haben bitterlich geweint. Wo war Jesus jetzt? Warum war er nicht rechtzeitig gekommen? Warum hat Jesus im Tod alleine gelassen? Das alles mussten sie miterleben. Auch wurde Lazarus nach seinem Tod sofort beerdigt. Lazarus lag schon im Grab und das Grab war mit einem Stein verschlossen, als Jesus kam. So steht es in Vers 38. Und als Jesus 4 Tage nach dem Tod von Lazarus dann endlich kam, war Martha voller Vorwürfe gegenüber Jesus. Johannes 11, 21, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha war überzeugt, dass ihr Bruder Lazarus noch am Leben wäre, wenn Jesus da gewesen wäre. Sie traute Jesus sehr viel zu, aber sie traute Jesus nicht alles zu. Ihr war nicht bewusst, dass Jesus Gott selber war, Gott offenbart im Fleisch, dem alles möglich war. Doch dann sagte Jesus zu Martha, Johannes 11, 23, Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen. Und dann redet Jesus über das Thema Auferstehung von uns allen, die zu Jesus gehören. Die bekannten Verse aus Johannes 11, Vers 25 bis 26, dort lesen wir: Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus möchte Martha und uns allen hier Folgendes klar machen: Lazarus wird auferweckt werden und auch dein Körper wird bei der Entrückung aus dem Grab geholt werden. Bei Lazarus dauerte es 4 Tage zwischen Tod und Auferstehung. Unsere Seele wird nach dem Tod sofort bei Jesus sein und wir werden bei der Entrückung, wenn Jesus mit uns unseren Körper abholt, die Auferstehung aus dem Grab erleben und einen unvergänglichen Herrlichkeitsleib bekommen. Was Jesus über den Tod und die Auferstehung sagt, ist unglaublich relevant für uns. Wir werden als Kinder Gottes mit Jesus auferstehen und leben in Ewigkeit. Das gilt auch, wenn wir heute sterben. Johannes 11, 43, Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und dann lesen wir in Vers 44, und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllet mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasset ihn gehen. Alle Menschen, die dieses Wunder der Auferstehung erlebt haben, waren fassungslos. Keiner hat mehr davon gesprochen, dass Jesus absichtlich 4 Tage gewartet hat, bis Lazarus ganz sicher tot war. Keiner stellte die Liebe Jesu zu Lazarus und seiner Schwester in Frage. Es war genau das geschehen, was Jesus angekündigt hatte. Der Tod des Lazarus diente zur Ehre Gottes. Der Tod des Lazarus führte zu unfassbarer und herrlicher Freude. Und ich frage dich, in welcher Situation bist du gerade? Vielleicht in einer Situation verglichen mit der Situation, als Lazarus gestorben war und es keine Hoffnung mehr gab. Vielleicht bist du in einer Situation des Lazarus, als er bereits auferstanden war, voller Lob und Dankbarkeit. Egal in welcher Situation du bist, vertraue der Liebe Jesu zu dir. Sie bleibt immer felsenfest bestehen. Deshalb wird es in den Versen vorher ständig wiederholt. Und dann erinnere dich an deine Heimat im Himmel, in der es nur noch um Jesus und seine Ehre geht, in der diese vergängliche Welt keine Rolle mehr spielt. Paulus sagt in 2. Korinther 4, 17 bis 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Deshalb vertraue der Liebe Jesu, auch wenn du sie im Augenblick nicht verstehst. Seine Liebe zu dir steht außer Frage. Er ist für seine Kinder gestorben. Er hat sie unendlich geliebt. Er wird sie zu sich in den Himmel holen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus, wir alle kennen das. Situationen, in denen wir deine Liebe nicht verstehen. Aber lass uns das heute Morgen gesagt sein. Deine Liebe zu uns hat nichts mit der Not zu tun, durch die wir gerade gehen. Und du stehst immer zu deinen Kindern. Du hast so viele Schritte vorausgedacht. Deine Wege sind die besten. Das hast du uns versprochen. Dir wollen wir vertrauen. In Jesu Namen. Amen.